Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Norman Volker Franz hat 5 Menschen umgebracht. Er ist seit 1999 auf der Flucht. Wie fasst man jemanden, von dem es keine Spuren gibt? Wie hält man durch, wenn Rückschlag auf Rückschlag folgt? Und was sagen Menschen, wenn sie nach Jahren im Verborgenen doch noch festgenommen werden? Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und spreche in dieser Folge von Spurensuche mit einem Mann, der Jahre seines Lebens damit verbracht hat, einen der meistgesuchten Mörder Deutschlands aufzuspüren. Ich spreche mit dem ehemaligen Zielfahnder des LKA Nordrhein-Westfalen, Jörg Galinski. Heute bin ich in Düsseldorf und mein heutiger Gesprächspartner war so nett, mich am Bahnhof abzuholen und mich zu seiner alten Wirkungsstätte zu bringen, ins Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, wo er bis zu seiner Pensionierung gearbeitet hat als Zielfahnder. Es ist Jörg Galinski. Hallo, Herr Galinski.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für mich haben. Ich meine, ich freue mich immer sehr, wenn die Gesprächspartner Zeit haben, aber es ist, finde ich, ein ganz besonders spannender Bereich, in dem Sie tätig sind oder tätig waren, der aber oft im Hintergrund abläuft, nämlich eben als Zielfahnder. Man weiß, wie ein Mordermittler arbeitet, aber wie Zielfahnder arbeiten, wissen viele Leute gar nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Zielfahnder und einem Ermittler?
Der wesentliche Unterschied ist, dass ein Ermittler dafür verantwortlich ist, den Täter einer Straftat zu ermitteln. Das heißt, wer hat die Tat begangen? Warum hat er die Tat begangen? Wo? Wie hat er die Tat begangen? Aus welchen Motiven heraus? Also Grundlage ist dann die Straftat oder im Bereich der organisierten Kriminalität. Man weiß, dass eine Person Straftaten begeht, hat zurzeit keine konkrete Straftat, aber ermittelt gegen diese Person, um zu schauen, welche Straftaten begeht diese Person. Diese Ermittlungen laufen so lange, bis ein Haftbefehl vorliegt gegen diese Person und diese Person letztendlich vor Gericht gestellt werden kann. Der Fahnder nutzt als Grundlage für seine Arbeit den Haftbefehl, entweder einen nationalen oder einen internationalen Haftbefehl, um dann die Person zu finden, suchen, zu lokalisieren und die Festnahme herbeizuführen. Entweder selber oder durch Spezialkräfte oder durch Kollegen im Ausland.
Der Ermittler weiß noch nicht, ob es der oder diejenige war. Der Fahnder weiß, dass es war oder er, aber nicht, wo er ist. Und das ist ihr Job, dann diese Leute zu suchen.
Genau.
Welche besonderen Eigenschaften muss man als Zielfahnder mitbringen?
Grundsätzlich sollte man lebens- und berufserfahren sein. Also das ist sicherlich kein Job, der für Anfänger im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung geeignet ist. Man sollte um die rechtlichen, taktischen und technischen Möglichkeiten wissen, die man haben kann im Bereich der Fahndung. Eine gewisse Lebenserfahrung gehört auch dazu, dass man Menschen gut einschätzen kann. Man sollte ein hohes Maß an Ausdauer mitbringen, weil Zielfahndungen in aller Regel nicht nach wenigen Wochen, eher nach Monaten oder tatsächlich erst nach Jahren beendet werden. Die können sehr, sehr lange dauern. Das bedingt, dass man ein hohes Maß an Ausdauer mitbringen soll und ein hohes Maß an Frustrationstoleranz sollte vorhanden sein, denn aufgrund der Länge einer Zielfahndung hat man sehr häufig mit Spuren, Informationen zu tun, die ins Leere führen. Also man kann sagen, man geht 99 Wege umsonst und hofft, dass der 100. Weg dann letztendlich zum Erfolg führt. Und man muss damit umgehen können, dass man viele Informationen abarbeitet, die nicht zum Ziel führen.
Ich glaube ja auch, Sie kommen ja dann zum Einsatz, wenn es halt richtig schwierig ist. Ne? Oder in welchen Fällen kommt Zielfahnder zum Einsatz?
Also Zielfahnder kommen dann zum Einsatz bei besonders herausragenden Straftaten, Morddelikte, Straftaten im Bereich der organisierten Kriminalität, wenn ein internationaler Haftbefehl vorliegt und oftmals dann, wenn die Kollegen und Kolleginnen in den Behörden schon erfolglos eine Suche, eine Fahndung durchgeführt haben. Und die Kolleginnen und Kollegen haben dann oftmals keine Zeit, keine Kapazitäten, die Fahndung weiterzuführen. Und so wendet man sich an eine Zielfahndungsdienststelle bei einem Landeskriminalamt.
Also die harten Brocken kommen dann zu Ihnen, kann man das so sagen?
So kann man das sagen, ja.
Wie kamen Sie denn selber zur Zielfahndung?
Also ich selber war jetzt 16 Jahre bei der Zielfahndung, seit 2008. Davor habe ich im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gearbeitet. Ich war im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität, später Betrugskriminalität und Falschgeldkriminalität tätig. Später dann, ab 1994, habe ich dann für knappe 12 Jahre im Bereich der organisierten Kriminalität gearbeitet, also Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Und
überraschendes Geständnis.
Hatte dann 2007 die Möglichkeit, mich auf eine Stelle hier beim Landeskriminalamt zu bewerben. Das sind sehr begehrte Stellen, sehr rare Stellen. Und 2007 habe ich mich beworben und 2008 hat es dann geklappt.
Wir wollen heute über einen Ihrer prominentesten Fälle sprechen, über den Fünffachmörder Norman Volker Franz. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn schon kennen, aber für die, die den Fall noch nicht so gut kennen, versuche ich ihn mal kurz zu umreißen. Ich erlaube mir einen schnellen Monolog. Also der Mann, über den wir reden, der gilt als einer der meistgesuchten Verbrecher Deutschlands. Norman Volker Franz ist Jahrgang 1970, Anfang der 90er Jahre, lebt er in Dortmund im Viertel um den Borsigplatz. Das ist eine sehr rustikale Gegend, aber auch ein Herzensviertel der Stadt, Gründungsort des Fußballclubs Borussia. Norman Franz hat damals mit Jugendfreunden eine kleine Gang gegründet. Also es klang für mich auch so, dass das so aus kleinen, man kennt sich schon, man baut Quatsch und der Quatsch wird immer größer und wird dann richtig kriminell. Eines Tages haben sie Probleme mit polnischen Zigarettenschmugglern. Zu fünft locken sie die drei Polen, mit denen sie Probleme haben, auf eine ruhige Landstraße. Einer aus Franz' Bande steigt aus dem Wagen, läuft zum hinterherfahrenden Auto der Polen, das auch angehalten hat, und wirft den nichtsahnenden Polen eine Handgranate in den Wagen. Ein Pole kann leicht verletzt entkommen. Die anderen beiden sind sehr schwer verletzt und werden hingerichtet vor Ort. Und einen von ihnen schießt Norman Franz mit der Schrotflinte in die Brust. Und das ist sein erster Mord. Die Täter können, weil der entkommene Pole eben auch aussagen konnte, können ermittelt werden. Norman Franz wird dann nach 2 Monaten auf der Flucht festgenommen. Und bei ihm ist seine Freundin Sandra, die eine sehr bedeutende Rolle in der Geschichte spielen wird und ich glaube auch für sie, für ihre Fahndung. Er wird dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Sandra und er heiraten im Gefängnis und sie schmuggelt ihm Sägeblätter ins Gefängnis. Er sägt die Gitter seiner Zelle auf und entkommt dann im März 1997. Die beiden sind jetzt gemeinsam auf der Flucht. Manche werden dann später auch von den deutschen Bonnie und Clyde sprechen. 2 Wochen später überfallen sie Geldboten in Weimar. Franz erschießt einen der Boten ohne Vorwarnung. Im Juli folgt dann der nächste Überfall. Geldboten an einem Metromarkt in Peißen bei Halle. Und Franz richtet die beiden regelrecht hin. Einen mit Genickschuss. Extrem kaltblütig. Das Paar setzt sich dann mit einer knappen 500.000 Mark nach Portugal ab, wo die beiden lange Zeit unerkannt leben, Eltern eines Sohnes werden. Und dann nach 1,5 Jahren fällt Franz bei einer Verkehrskontrolle auf. Beide werden bald darauf festgenommen und Sandra Franz wird in Deutschland zu 6,5 Jahren Haft verurteilt nach Jugendstrafrecht. Norman Franz hingegen kann nicht verurteilt werden, denn er hat es am 28. Juli 1999 kurz vor seiner Auslieferung wieder geschafft. Er ist aus dem Zentralgefängnis in Lissabon ausgebrochen. Wieder hat er Gitterstäbe durchsägt und ist verschwunden und seitdem wird er gesucht. Herr Galinski, 1,5 Jahre gejagt, dann endlich gefasst in Portugal und dann entkommt er wieder auf dieselbe Art. Da beißt man sich doch als Zivilfahnder wahrscheinlich in den Allerwertesten, oder? Wie ging das Ihrem Kollegen damals?
Tja, was soll man sagen? Man war natürlich entsetzt, traurig darüber, aber auch sofort natürlich motiviert und hat alles versucht, Norman dann wieder zu lokalisieren und festnehmen zu können.
Das war ja vor Ihrer Zeit. Wann kamen Sie dann zu dem Fall?
Also ich bin 2008 zur Zielfahndung hier zum LKA in Düsseldorf gewechselt und 2009 habe ich dann den Fall von Kollegen übernommen, die dann schon einige Jahre nach Norm gefahndet hatten. Das ist auch Usus bei Zielfahndungsdienststellen, wenn man jahrelang an einem Fall gearbeitet hat, sollte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass man nicht betriebsblind wird und andere Kolleginnen und Kollegen auch mal zumindest heranholen, denn andere Menschen, andere Personen, Kolleginnen und Kollegen haben auch mal einen anderen Blick, bewerten andere Spuren, Informationen vielleicht auch mal anders, als man das selber nach so vielen Jahren tut. Und ich habe gerade ja schon gesagt, also die Frustrationstoleranz sollte gegeben sein. Und wenn man zum Beispiel wie in dem Fall dann schon fast 10 Jahre nach einer Person gefahndet hat und man hat die nicht gefunden und es kommt der 250. Hinweis rein, den man tatsächlich immer noch hochprofessionell abarbeiten muss, da braucht es eine gewisse Art der Motivation, dann immer noch alles zu geben.
Ist das einer dieser Fälle, um den sich alle reißen? Ja, sehr, sehr prominenter Fall.
Also reißen würde ich jetzt nicht als das richtige Wort betrachten, sondern es ist halt ein Fall, ein Fünffachmörder, ein Mensch, der 5 Menschen getötet hat und eigentlich auch 5 Familien zerstört hat. Also letztendlich ist es traurig genug, dass 5 Menschen ermordet worden sind, aber auch da gibt es Eltern, Vater, Mutter, Geschwister, Freunde, auch deren Leben ist zerstört worden durch Norm Volker Franz und solche Menschen müssen gesucht und gefunden werden und da darf man nicht aufhören. Auch wenn es halt sehr, sehr lange dauert, vielleicht auch mehr als 20 Jahre wie jetzt, aber solche Leute müssen wissen, Norm Volker Franz muss wissen, wir suchen dich weiter und wir versuchen alles, um dich zu kriegen.
Lassen Sie uns mal zurückgehen. Er wurde am 28. Juli 1999 zum letzten Mal gesehen. Werther schaut in seine Zelle in Lissabon, da ist er noch drin und beim nächsten Blick tags drauf, die Zelle war leer. Was ließ sich von seinem dann folgenden Weg überhaupt noch rekonstruieren?
Tatsache ist, dass er aus der JVA Lissabon geflohen ist. Tatsache ist aber auch, dass wir bis heute nicht hundertprozentig sagen können, wie er tatsächlich geflohen ist. Es gibt die Theorie, dass er in einem Müllwagen, der im Innenhof der JVA Lissabon war, um dort Müll abzuholen, gestiegen ist und damit flüchten konnte. Es gibt aber auch Vermutungen, Hinweise darauf, dass er Unterstützer hatte, die ihm zur Flucht aus der JVA geholfen haben. Ehrlicherweise muss man sagen, letztendlich ausermittelt ist es nicht, wie er tatsächlich geflohen ist. Und seine Spur verliert sich tatsächlich mit dem Tag seiner Flucht aus der JVA Lissabon.
Unlängst gab es eine Sky-Doku, das Phantom, in der Sie ja auch zu Wort gekommen sind. Und da gab es auch wieder neue Theorien. Also es gibt ja echt verschiedene Theorien. Ne? Also die Gitter waren zwar durchgesägt, aber steht auch im Raum, dass er gar nicht durch das durchgesägte Gitter entwischt ist, durchs Fenster, sondern ein Mitinsasse sagte, nee, das war nur eine Täuschung. Er sei einfach so zur offenen Tür hinausspaziert. Er hätte dort Unterstützer im Gefängnis gehabt. Welche Variante erscheint Ihnen am wahrscheinlichsten oder am plausibelsten?
Also beide Varianten sind möglich. Tatsächlich, ich habe diese Dokumentation ja auch gesehen. Und das, was in dieser Dokumentation gesagt wird und insbesondere durch einen portugiesischen Investigativjournalisten herausgefunden wird, dass er Unterstützer innerhalb der JVA hatte, ist zumindest nicht auszuschließen. Interessant ist natürlich, dass ein Journalist, ein Investigativjournalist auch mit Personen sprechen kann, die grundsätzlich nicht mit der Polizei sprechen wollen. Also insofern kann man davon ausgehen, dass gegenüber einem Journalisten vielleicht auch Informationen weitergegeben werden, die man einem Polizisten nicht sagt.
Wo verliert sich die Spur?
Ja, die Spur verliert sich mit dem Tag seiner Flucht aus der JVA Lissabon.
Also er hatte sich zuvor in der Region in der Algarve aufgehalten und hat dort eben mit seiner Frau und seinem Sohn, der glaube ich noch ein Baby war, damals dann gelebt. Und er sei wahrscheinlich dort nochmal zurückgekehrt, weil er hat dort eine Waffe vergraben, hieß es, und Geld vergraben. Und tatsächlich hätte man vor Ort an dem Haus dann nach seiner Flucht ein Loch, ein ausgehobenes Loch gesehen, das eben leer war und daraus sei zu schließen, meinte zumindest die portugiesische Polizei, daraus sei zu schließen, dass es wahrscheinlich wirklich auf alle Fälle so weit geschafft hat.
Davon kann man ausgehen. Man kann davon ausgehen, dass von den erbeuteten 500.000 D-Mark tatsächlich noch eine gewisse Restsumme vorhanden war. Man kann sich das ausrechnen, was hat er für den Kauf der Immobilie ausgegeben, in der er mit seiner Frau wohnte. Er hat offensichtlich noch eine zweite Immobilie gekauft. Er hat für andere Sachen noch Geld ausgegeben. Und wenn man sich das ausrechnet, blieb die Summe X übrig. Und die große Frage war, wo ist das Geld geblieben? Das ist später nie gefunden worden. Und es ist durchaus möglich, weil auch die Tatwaffe nie gefunden worden ist, dass er nochmal zurückgekommen ist. Nach seiner Flucht hat sich das versteckte Geld und vielleicht auch die Tatwaffe geholt.
Wie geht man als Zielfahnder vor, wenn einem ein solcher Fall frisch auf den Tisch gelegt wird? Wie arbeitet man sich da ein?
Mit sehr, sehr viel Büroarbeit, sehr, sehr viel Aktenstudium. Also alles, was es zu dieser Person zu lesen gibt, holt man sich heran. Also frühere Ermittlungsvorgänge, die letzten Berichte zu dieser Person, alles holt man sich heran. Man erstellt ein Personagramm. Man versucht, das gesamte familiäre, soziale Umfeld der Person aufzuklären. Das heißt, was sind alles mögliche Kontaktpersonen einer Zielperson? Man wertet soziale Netzwerke aus. Man schaut, wo war die Person aktiv? Wo waren Kontaktpersonen von dieser Person aktiv? Man versucht, nach Möglichkeit alles über eine Person herauszufinden, weil alles kann letztendlich wichtig sein. Was sind die Hobbys einer Zielperson gewesen? Welche Wünsche, welche Träume hatte er? Welche Krankheiten hatte er? Ist er zwingend auf Medikamente angewiesen? Welche Fähigkeiten hat er, die er für seine Flucht nutzen kann, die er eventuell für sein neues Leben nutzen kann? Welche Sprachen spricht er? Welche beruflichen Fähigkeiten hat er? Also man versucht, einen Menschen, den man sucht, komplett zu verstehen, um komplett zu kennen.
Ja, Sie sagten schon im Vorgespräch, ne, dass man da auch einen ganz anderen Blick haben muss als ein Ermittler, oder eine Ermittlerin, die den Fall lösen möchte.
Genau. Also als ein Beispiel kann man nennen: Wir hatten eine Zielperson, einen Betrüger, der hatte sich abgesetzt nach China. Tatsächlich. China ist für uns zu dem Zeitpunkt ein sehr schwieriges Land gewesen. Wir wussten, er ist in China, aber es war sehr, sehr schwierig, seiner habhaft zu werden, und durch operative Maßnahmen und eben, wie gerade beschrieben, durch das Erheben aller möglichen Daten zu dieser Person war uns bekannt, dass diese Person ein begeisterter Kitesurfer war. Und diese Person, das konnten wir dann feststellen, hat China verlassen, hat sich nach Ägypten begeben, und wir wussten, er wollte da seiner Neigung, seinem Hobby, dem Kitesurfen nachgehen, natürlich unter einer neuen Identität. Und wir haben uns dann kundig gemacht, wo kann man in Ägypten Kitesurfen. Da gab es dann nur gewisse Reviere. Tatsächlich konnten wir dann in etwa rausfinden, in einem möglichen Hotel, in dem er abgestiegen ist. Und wir haben dann zu den ägyptischen Kollegen Kontakt aufgenommen. Und tatsächlich ist er dann in diesem Hotel nachmittags, als er vom Kitesurfen zurückkam, ist er tatsächlich dann auch festgenommen worden.
Wie lange war der schon auf der Flucht? Wissen Sie das noch?
Der war circa 3 Jahre auf der Flucht bis dahin. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass auch solche, in Anführungsstrichen, weiche Sachen für uns wichtig sind. Denn Menschen auf der Flucht, was wollen die machen? Die wollen auch ihr Leben leben. Und wenn man jemand ein Hobby hat, einen bestimmten Wunsch, einen bestimmten Traum, den möchte man nach Möglichkeit auch auf der Flucht realisieren. Man möchte sein Leben leben. Insofern ist es auch wichtig zu wissen, was macht jemand auf der Flucht? Wie könnte er leben?
Was sind denn so die Hauptanknüpfungspunkte? Also Hobbys sagten Sie schon, wahrscheinlich familiäres Umfeld, Beziehungen.
Frühere Mittäter, familiäres Umfeld, enge soziale Kontakte, die man hatte oder vielleicht immer noch hat. Mittäter können eine Rolle spielen. Wie hat man sich früher verhalten? In aller Regel suchen wir Menschen, die früher auch schon mal kriminell waren. Und dann kann man halt aufgrund der alten Akten schauen, wie hat er sich nach seiner ersten, nach seiner zweiten Flucht verhalten? Was hat er vielleicht selber daraus gelernt? Ja. Er ist ja offensichtlich dann schon ein, zweimal festgenommen worden. Ne? Begeht er die gleichen Fehler nochmal, die zu seiner Festnahme geführt haben? Ja oder nein? Und so erstellt man ein Konzept für sich selber und versucht dieses Konzept dann durch entsprechende Maßnahmen mit Tatsachen zu untermauern. Und so ist es dann wie bei einem Puzzle. jedes Teilchen kann wichtig sein und irgendwann hat man hoffentlich dieses Gesamtbild, was dazu führt, dass man sagen kann, so, jetzt gehen wir davon aus, diese Person hält sich jetzt zurzeit an dem und dem Ort, vielleicht in dem und dem Land, versteckt.
Und Sie müssen wirklich dann auch nochmal die ganzen Akten durchwühlen, ob es da irgendwo noch Details gibt, die die Ermittler gar nicht interessiert haben.
Genau, weil das hat gar nichts mit der Qualität einer Arbeit zu tun. Ermittler haben halt einen ganz anderen Blick auf einen Sachverhalt. Ermittler interessieren sich dafür, warum hat eine Person eine bestimmte Straftat begangen, wo hat er sie begangen, also sehr, sehr faktenorientiert. Kann man dieser Person oder dieser Personengruppierung eine Straftat nachweisen? Nicht immer. Wichtig ist im Rahmen von Ermittlungen dann, was hat diese Person hobbymäßig getan? Beispiel hierfür wäre ein Fall, den haben wir von Kollegen aus Aachen übernommen. Es war ein kolumbianischer Drogenhändler, der hatte 80 Kilogramm Kokain geschmuggelt und der wurde auch von den örtlichen Kollegen schon gesucht und deren Arbeitshypothese war, als Kolumbianer auf der Flucht, wo wird er sein? Sehr wahrscheinlich Südamerika, könnte sein, dass er in sein Heimatland Kolumbien zurückgegangen ist. Wir haben uns dann die alten Akten geholt, haben ein sehr intensives Aktenstudium betrieben, haben die alten polizeilichen operativen Maßnahmen ausgewertet und konnten dabei feststellen, dass er in seiner Vergangenheit tatsächlich auch mal zum Campen in Belgien war.
Das haben Sie dann über Telefonüberwachung oder?
Aus den alten Telefonüberwachungsmaßnahmen konnten wir entnehmen, dass eine Kontaktperson von seinem Hobby Campen erzählt hatte und dabei ist dann auch ein bestimmter Ort in Belgien benannt worden. Das war der Ort Massaik. Und wir haben uns dann mit dem belgischen Kollegen in Verbindung gesetzt und tatsächlich war es so, dieser kolumbianische Drogenhändler war auf einem Campingplatz in Belgien und nicht in Südamerika. Also er war nicht tausende Kilometer entfernt von Aachen, sondern er war nur knappe 40, 50 Kilometer entfernt auf einem Campingplatz.
Und das ist so eine Geschichte, wo Ihre Kollegen, die Ermittlerkollegen vorher beim Abhören dachten, oh Gott, jetzt schlafe ich ein, jetzt reden die da übers Campen. Aber für Sie ist es der entscheidende Punkt.
Es war für die Kollegen einfach nicht wichtig. Also die haben ermittelt, warum hat er auf welchem Wege, mit welchen Mittätern diese 80 Kilogramm Kokain geschmuggelt. Aber dass er früher einmal auf einem Campingplatz in Belgien war und dass das offensichtlich sein Hobby war, das fand er gut. Und das war für uns als Fahnder aber wieder sehr, sehr wichtig, weil wir fragen uns ja, wo könnte er sein, wo könnte er sich verstecken, wo hat er schon mal gute Erfahrungen gemacht. Mhm. In dem Fall war es halt dieser Campingplatz in Belgien.
Sie sagten schon ja, dass man auch versucht, wie sich die Leute vorher verhalten haben, dass man aus den früheren Fluchten was lernen konnte. Das gilt ja für Norman Volker Franz auf alle Fälle, weil er ja schon zweimal auf der Flucht war. Was konnten Sie denn bis zu seinem Verschwinden oder beziehungsweise Ihre Kollegen bis zu seinem Verschwinden in Portugal über sein Verhalten dort in Portugal in Erfahrung bringen? Wie lebte er in dieser Zeit? Ich meine, er hat in Deutschland 5 Morde begangen, wirklich kaltblütig, war gesucht, so in den USA würde man Most Wanted wahrscheinlich sagen und dann lebt er über ein Jahr in Portugal an der Algarve. Was konnte sie rausbringen, wie ihm das gelungen ist?
Also er hat versucht, ein normales, in Anführungsstrichen bürgerliches Leben zu führen. Er hatte sich ein Haus gekauft mit dem erbeuteten Geld. Sein Sohn ist in Portugal geboren. Er hat sich eine Arbeitsstelle gesucht. Er hat sich bemüht, dort ein unauffälliges, scheinbar normales Leben zu führen, was aber für ihn auch nicht so einfach war, denn er hatte natürlich keine legale oder gute neue Identität. Und überraschenderweise hatte er sich dazu entschieden, offensichtlich dazu entschieden, sich gewissen Personen in Portugal zu offenbaren. Das heißt, er hat diesen Personen offensichtlich gesagt, dass er ein gesuchter Verbrecher ist aus Deutschland. Er hat diesen Personen Geld gegeben und diese Personen haben sich bereit erklärt, ihn bei seinem Aufenthalt in Portugal zu unterstützen.
Was waren das für Leute?
Das war sein Arbeitgeber. Norman hat in der Immobilienbranche gearbeitet. Also er war Immobilienverkäufer, er sollte deutsche Kunden heranführen. Und er hatte Kontakt zu einer Rechtsanwältin in Portugal. Und offensichtlich hat er sich diesen beiden Personen offenbart. Zu beiden Personen schaffte er es, ein in Anführungszeichen freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Und diese Personen haben ihn offensichtlich bei seinem Leben in Portugal unterstützt, dahingehend, dass sie ihm beraten haben, wie er sein Geld anlegen kann, wie er Geld bei einer Bank unterbringen kann, wie er die Immobilien erwirbt, wie er Strom, Gas, Wasser, was man so machen muss, anmelden kann. Das war ja alles komplett neu für ihn und dafür brauchte er Leute. Und das waren offensichtlich dann in Portugal enge Bezugspersonen für ihn.
Das war ja, kann ich mir vorstellen, logistisch auch extrem schwierig, ne? Das war ja auch noch vor der Euro-Einführung. Das heißt, das war eine Fremdwährung, eine 500.000, alles in Bargeld. Das irgendwie in Portugal unterzubringen oder so transferiert zu bekommen, dass man da halbwegs unauffällig sich eine Wohnung kaufen kann und sonst was, stelle ich mir extrem schwer vor.
Also wir konnten später feststellen, dass unter den Alias-Personalien von Norman eine Scheinfirma gegründet worden ist. Mhm. Diese Firma ist in Gibraltar angemeldet worden und über diese Firma ist dann zum Beispiel der Immobilienkauf getätigt worden, sodass die Spur scheinbar nicht auf Norman rückführbar war.
Und dann lebte er dort ein verhältnismäßig unauffälliges, normales Leben.
So sah es dann aus. Also er hatte eine Arbeitsstelle, er hatte eine Frau, er hatte ein Kind, ein Kleinkind, ein Baby, was großgezogen werden musste. Er ist der Arbeit nachgegangen. Unseres Wissens nach hat er zu dem Zeitpunkt keine Straftaten begangen. Man muss sagen, er hatte auch ein regelmäßiges Einkommen durch seine Tätigkeit im Bereich des Immobilienverkaufs. Und er hatte natürlich noch das Geld aus den Straftaten, sprich die 500.000 D-Mark.
Enormer Druck, den man da aushalten muss, kann ich mir vorstellen. Ne, was Sie ja auch schon sagten, er hat ja dann vermietet oder mit den Immobilien, ja, war ja auch in Kontakt sozusagen mit deutscher Kundschaft, die ja möglicherweise mit diesem Fall in Berührung hätte kommen können. Also da, die Nerven muss man mal haben.
Die Nerven muss man haben, wobei wir glauben, dass er grundsätzlich versucht hat, sich von deutschen Staatsangehörigen fernzuhalten. Denn auch zu dem Zeitpunkt schon, eigentlich bis heute, der Fall Norman Volker Franz ist eigentlich sehr häufig in den Medien, in der Öffentlichkeit zu finden. Häufig findet man seine Fotos, kann man jederzeit im Internet finden. Und insofern glauben wir, dass er nach Möglichkeit auch heute noch versucht, sich von deutschen Staatsangehörigen fernzuhalten, allein um die Gefahr des Wiedererkennens auszuschließen.
Haben Sie dort dann auch Leute neu befragt? Auch in Portugal?
Also
oder
haben,
Ihre Kollegen?
Also selber nicht, sondern über die portugiesischen Kollegen sind dann Zeugenvernehmungen durchgeführt worden, zum Beispiel nach seiner Festnahme, aber auch nach seiner Flucht sind genau diese Leute befragt worden, sprich die Rechtsanwältin, sprich die Mitarbeiter aus dem Immobiliengeschäft, aber spekulativ jetzt, entweder konnten oder wollten diese Personen keine sachlichen Hinweise geben.
Wie weit befasst man sich eigentlich mit den Taten, rückblickend dann, auch wenn man so einen Täter ins Visier nehmen will oder auch umreißen und ihn begreifen will?
Also die Taten an sich sind der Schwerpunkt der Ermittlungen. Das ist Aufgabe der Ermittler. Für einen Zielfahnder sind Taten insofern wichtig, als die, was sagen die über die Person des Täters aus? Wie hat er sich verhalten? Welches Maß an Gewaltbereitschaft, Brutalität hat er? Wie wird er sich zukünftig verhalten? Welche Fähigkeiten hat er? Also hat er bestimmte berufliche Fähigkeiten, die vielleicht auch für seine Tat wichtig waren? Hat er eine Affinität zu Waffen? Hat er eine Affinität zu anderen Dingen, die er eventuell nicht ablegen wird? Auch auf seiner Flucht, auch an seinem neuen Aufenthaltsort.
Und was sagen die Taten oder all dieses Verhalten über Norman Franz aus? Was für ein Bild haben Sie da gewonnen?
Also Norman hat aus meiner Sicht zwei Gesichter. Also er kann sicherlich ein höflicher, freundlicher, zugewandter Mann sein. Insbesondere scheint er gegenüber Frauen sehr freundlich aufzutreten. Er kann eine sehr angenehme Person sein, aber er hat halt auch die andere Seite, er ist brutal, er ist gewalttätig, er hat eine Affinität zu Waffen und er möchte seine Ziele, die er sich selber gesteckt hat, insbesondere finanzieller Art und Weise, sehr schnell erreichen. Und man kann sagen, er ist nicht der Typ Bausparer, der lange auf ein finanzielles Ziel hinaus spart, sondern wenn er ein Ziel hat, wenn er etwas haben möchte, das hat einfach seine gesamte kriminelle Karriere gezeigt, dann versucht er es unmittelbar, um mit größtmöglicher Brutalität, Gewaltbereitschaft zu erreichen.
Wie arbeitet man dann damit, mit so einem Bild? Ich meine, Sie haben, oder Ihre Kollegen, als die damals anfingen, die hatten halt nichts. So klingt das eigentlich. Ne? Wie setzt man da an? Entwickelt man dann Hypothesen, wo man weitersucht, in welche Richtung man forscht?
Also man zieht auch spezialisierte Kollegen heran, Fallanalytiker, Psychologen. Man versucht nochmal ganz neu, nochmal das gesamte Umfeld von ihm aufzuklären. Man muss sagen, der Fahndungsfall Norm Volker Franz ist jetzt schon so alt, sind auch viele Leute, die ihn früher kannten, die sind mittlerweile auch verstorben. Er hat zum Beispiel kaum noch familiäre Bindungen. Vater, Mutter sind gestorben. Einige weitere Verwandte sind gestorben. Man schaut, welche Personen gibt es aus seinem früheren Leben, die heute noch Relevanz für ihn haben könnten. Denn viele, viele Menschen auf der Flucht, interessieren sich natürlich auch für ihr früheres Umfeld. Was macht der beste Freund? Wie geht's ihm? Wenn jemand noch Vater und Mutter hat, also jeder Mensch möchte eigentlich immer wissen, wie geht's der Mutter, wie geht's dem Vater? Und das sind natürlich Ansatzpunkte für uns, wo wir sagen können, okay, könnte man da nochmal tätig werden? Wobei, ehrlicherweise muss man sagen, nach so vielen Jahren ist es sehr, sehr schwierig, und wir leben ja zum Glück in einem Rechtsstaat in Deutschland, also operative Maßnahmen bei so einem alten Fahndungsfall zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig, nahezu unmöglich, weil wir natürlich Tatsachen beibringen müssen, die darauf hindeuten, dass etwas stattfindet, was wir vielleicht ganz gerne überwachen möchten. Und bei so einem alten Fahndungsfall gibt es sicherlich immer sehr viel Vermutungen, Hypothesen, aber Tatsachen dafür zu finden, ist sehr, sehr schwer. Und insofern ist es auch zu Recht so, dass es dann in Deutschland auch schwierig ist, operative Maßnahmen durch ein Gericht genehmigt zu bekommen.
In der Doku, die ich ja schon angesprochen hatte, da kam ja auch zum ersten Mal richtig in größerem Rahmen Sandra zu Wort, die mittlerweile schon länger aus dem Gefängnis draußen ist. Der Sohn ist ein erwachsener junger Mann, der auch einen sehr stabilen Eindruck, also aus der oberflächlichen Doku-Betrachtung macht. Das wäre ja auch so ein Moment, wo man sich vorstellen könnte, okay, da könnte Norman nochmal versuchen, jetzt die Familie zu kontaktieren. Würde das ausreichen, um nochmal näher zu graben?
Nein. Also da muss man sagen, das ist sicherlich dann naheliegend. Das kann man vermuten. Vielleicht sogar aus kriminalpolizeilicher Sicht geht man vielleicht sogar davon aus, dass es so ist. Und wenn man sich diese Doku anschaut, ist es ja offensichtlich auch so, dass seine Ex-Frau da fast schon einen Aufruf gestartet hat. Norman, bitte melde dich bei mir. Aber das sind natürlich keine Tatsachen, die das Gesetz fordert, dass tatsächlich diese Kommunikation stattfindet. Das ist eine Vermutung, eine Hypothese. Und das reicht nach deutschem Recht nicht aus, um zum Beispiel eine Telefonüberwachungsmaßnahme genehmigt zu bekommen.
Lassen Sie uns nochmal zurückgehen an den Anfang, an die erste oder an die zweite Flucht, muss man bei ihm ja wirklich sagen. Welche Hypothesen hatten Ihre Vorgänger verfolgt damals, nachdem er jetzt in Portugal aus dem Gefängnis verschwunden war? Gab es da irgendwelche klaren Ansätze?
Also klare Ansätze gab es keine. Tatsächlich muss man dann, wenn es zu dieser Situation kommt, muss man davon ausgehen, Norman kann überall sein. Also er kann tatsächlich theoretisch natürlich auf allen 5 Kontinenten sein, aber man muss natürlich auch gucken, welche Länder kommen für ihn in Frage. Deutschland eher weniger, weil hier ist er bekannt wie ein bunter Hund, obwohl man es natürlich auch nicht gänzlich ausschließen sollte. Aber wenn man zum Beispiel sieht, Norman hat ein Jahr in Portugal gelebt, er spricht Portugiesisch, wäre ein Land beispielhaft wie Brasilien naheliegend, da wird Portugiesisch gesprochen. Wenn man aber andererseits mal wieder schaut, die Historie Portugals, das war mal eine Kolonialmacht, und man wird überrascht sein, auf wie vielen Ländern auf diesem Planeten Portugiesisch gesprochen wird, dann kommen schon wieder viel, viel mehr Länder in Frage, wenn man nur seine Suche anhand der Sprache aufhängen möchte, dann gibt es so viele Länder, wo Portugiesisch gesprochen wird, wo er sich quasi zurechtfinden könnte. Aber er muss ja auch irgendwie irgendwo hinkommen. Er muss ja reisen. Dafür braucht er Papiere. Er braucht eine neue Identität. Dann muss man sich die Frage stellen, wie kommt er daran? Wer hat ihm das vielleicht besorgt? Die Kollegen damals, die nach seiner Flucht aus der JVA Lissabon die Zielfahndung übernommen haben, ging grundsätzlich erstmal davon aus, er könnte überall sein.
Ja, aber man muss es ja irgendwie eingrenzen, stelle ich mir vor, oder? Sonst fischen sie ja total im Trüben.
Man versucht dann, ich sag mal, büromäßig einige Sachen erstmal abzuklären. Zum Beispiel, weil er ja früher massiv Straftaten begangen hat, waren ja auch seine Fingerabdrücke bekannt. Und dann, die wurden zum Beispiel auch auf dem Interpol-Weg weltweit versandt. Das heißt, es gibt über 190 Interpol-Staaten und über 190 Staaten haben seine Fingerabdrücke bekommen, um zu schauen, ist er dort als Straftäter in Erscheinung getreten, das heißt als bekannter Straftäter, vielleicht unter neuen Personalien. Ist er vielleicht als Spurenleger in Erscheinung getreten? Das heißt, dass an einem Tatort Fingerspuren gefunden worden sind, die aber bis dahin in diesem betreffenden Land noch keiner Person zugeordnet werden konnten. Aber dann wäre es für uns ein Ansatzpunkt gewesen, schau an, in dem Land hat er eine Straftat begangen, ist aber noch nicht ermittelt worden ist. Oder, auch diese Möglichkeit kann man ja nicht ausschließen, lebt Norman überhaupt noch, ist er in anderen Ländern zum Beispiel als unbekannter Toter erfasst.
Dann kamen Sie ins Spiel, nachdem Ihre Kollegen sich mal sozusagen 10 Jahre, man will nicht sagen die Zähne ausgebissen haben, aber doch schon ganz schön abgearbeitet haben wahrscheinlich an diesem Fall. Was waren für Sie neue Ansatzpunkte? Was haben Sie gesehen?
Also für mich war wichtig, wie vorhin schon gesagt, nochmal alle Akten zu lesen. Also man verbringt tatsächlich einige Wochen damit, alles nochmal zu lesen. Ist immer die eine Sache, wenn man es von anderen Menschen erzählt bekommt. Aber besser ist es, sich auch nochmal ein eigenes Bild zu machen. Und ich habe dann zum Beispiel entschieden, ich möchte auch viele, viele Menschen kennenlernen, die Norman kannten. Einfach, damit ich den Menschen Norman kennenlerne. Und so habe ich zum Beispiel auch Kontakt aufgenommen zu Lehrer, die ihn an einer Schule unterrichtet haben. Und mit denen habe ich mich lange unterhalten. Und auch die haben mir noch Informationen geben können, auch einen neuen Blick auf Norman, wie er als Mensch ist, auch schon erwähnt, welche Wünsche, Träume er hatten. Er hatte zum Beispiel mal gegenüber Lehrern erwähnt, dass er die Fremdenlegion ganz toll findet.
Also auch schon als Kind, als Schüler?
Als Schüler, als Jugendlicher. Mhm. Also er hat eine Affinität zu Waffen, aber er hat auch einen Hang zu militärischen Sachen. Und offensichtlich, dann fiel das Wort Fremdenlegion und als erstes fällt einem ja ein, die französische Fremdenlegion, weil die ist halt am gängigsten, aber tatsächlich scheint es so gewesen zu sein, dass Norman gar nicht von der französischen Fremdenlegion gesprochen hat, sondern von der spanischen Fremdenlegion und zumindest mir war bis dahin gar nicht bekannt, dass es eine spanische Fremdenlegion gibt. Aber auch diese Spur ist überprüft worden und negativ.
Ich meine, das ist jetzt im Nachhinein, wenn man so zurückblickt, ist das so lapidar, so ein bisschen so Lebenslauf oder Lebenslauf einer Fahndung mäßig abgehakt. Das ist ja für Sie wahrscheinlich ein Riesenmoment, wenn Sie da den Lehrern gegenüber sitzen und auf einmal sagen, ja, der hat immer von der Fremdenlegion gesprochen. Kann ich mir vorstellen, ist erstmal ja so ein Heureka-Moment, nachdem man 10 Jahre gestöbert hat und nicht gewusst hat, wo man sucht.
Genau danach sucht man. Und darum geben wir auch nicht auf als Zielfahnder, weil das zeigt die Erfahrung, es gibt immer noch irgendwo Menschen, die uns Informationen geben können, die bisher nicht bekannt geworden sind, aus welchen Gründen auch immer.
Besteht auch die Option, dass er wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist? Auch das hatte mal einer der Gesprächspartner in der Doku, einer seiner alten Bandenkameraden gesagt, dass sie irgendwie sie immer die Prämisse hatten, wie war die Formulierung, die war ganz, ganz einprägsam. Am dunkelsten ist es unter der Laterne oder wie ging die Formulierung? Ja. Schien mir so eine alte Ganovenweisheit zu sein, dass man am besten in der Nähe des Tatorts bleibt, weil da keiner sucht. Ist das eine Hypothese, der Sie nachgegangen sind, dass immer wieder, dass er sich vielleicht in Deutschland unter ihrer Nase aufhält?
Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Hypothese. Also man könnte glauben, dass natürlich ausgeschlossen ist, dass so ein bekannter Mensch, der so in der Öffentlichkeit auch präsent ist, über den immer mal wieder im Fernsehen, in Radiosendungen, in sozialen Netzwerken berichtet wird, dass der zurückkommt nach Deutschland. Aber ausschließen sollte man es auf gar keinen Fall.
Hatten Sie mit Sandra denn mal gesprochen?
Tatsächlich habe ich mit Sandra und dem Sohn auch persönlich das Gespräch gesucht. Einfach mir auch noch mal ein Bild von der Person, von den Personen, von den Persönlichkeiten machen zu können.
Und welchen Eindruck gewannen Sie?
Da kann ich auf die Doku, über die jetzt schon ein paar Mal gesprochen worden ist, verweisen. Da hat sie selber ja auch gesagt, und das ist dann letztendlich auch mein Eindruck, also sie würde sich freuen, wenn er heute noch Kontakt zu ihr aufnehmen würde. Und sie würde ihn auch nicht verraten. Also sie würde uns oder den Strafverfolgungsbehörden nicht sagen, dass er jetzt hier ist, bei ihr ist. Ich glaube, sie würde sie ihn eher verstecken.
Wenn Sie jemand gegenüber sitzen, Sie suchen jemand, der hat 5 Menschen auf übelste Art umgebracht. Man kann also in allen Fällen sagen, hingerichtet. Und Sie sitzen jemand gegenüber und der weiß möglicherweise was und sagt Ihnen, nö, ich weiß nichts. Können Sie das so gelassen hinnehmen oder wie gehen Sie damit um?
Das muss man gelassen hinnehmen. Das ist dann professionelles Verhalten. Man hat ja seine Berufs- und Lebenserfahrung und letztendlich eigentlich auch wie in jedem Beruf, man hat ja auch so ein Bauchgefühl, wenn man mit Menschen spricht, ist er jetzt offen ehrlich mir gegenüber, lügt er mich an, erzählt er mir alles, verbiegt er die Wahrheit, wie auch immer. Da spielt das Bauchgefühl, die Lebens- und Berufserfahrung eine große Rolle und man muss letztendlich, egal was einem gesagt wird, seine Schlüsse daraus ziehen. Also ob es jetzt die Wahrheit ist oder eine Lüge, aber mit beiden kann man als Zielfahnder arbeiten.
Inwiefern? Können Sie mit der Lüge arbeiten?
Dass man sich fragen muss zum Beispiel, warum belügt diese Person mich? Belügt die Person mich, weil sie etwas weiß? Oder weil sie generell eine Abneigung gegenüber Polizeibehörden hat? Weil sie sowieso nicht mit Polizisten sprechen möchte? Oder ist diese Information für diese Person nicht wichtig? Hat diese Person noch Kontakt zu der gesuchten Person? Oder gibt es andere Gründe, warum sie vielleicht sich selber gar nicht damit mehr belasten möchte? Also wenn man von einer Straftat weiß und immer noch über Informationen verfügt, auch über eine gesuchte Person und die man vielleicht jahrelang schon mit sich rumträgt, dann bedarf es vielleicht manchmal einer gewissen Initialzündung, dass man etwas erzählt. Und das kommt bei dem einen vielleicht eher, bei dem anderen später, bei manchen nie.
Wie könnte so eine Initialzündung ausschauen?
Schlechtes Gewissen. Jahrelang hat man ein schlechtes Gewissen und irgendwann sagt man sich, ich kann damit nicht mehr umgehen. Oder wenn man vorher in einer engen Bindung zu der gesuchten Person war und diese Bindung löst sich, warum auch immer, vielleicht weil man mitbekommen hat, diese gesuchte Person hat eine neue Partnerin. Eifersucht könnte ein Thema sein.
Hatten Sie da auch mal einen Fall, wo nach Jahren erst so der Groschen gefallen ist und jemand dann doch zu Ihnen kam und sagte, okay, jetzt sage ich es Ihnen doch mal?
Also bei Norman ist das zum Beispiel das Problem, er ist eine Knastlegende. Er ist natürlich in Ganovenkreisen ist er so eine Art Legende. Und diese Informationen, die manche Leute, die mit ihm in der Zelle waren, jeder bleibt ja nicht immer in der gleichen JVA. Und die Leute wandern rum und mit den Leuten wandern die Geschichten rum. Und dann, ja, ich habe mal einen, mit dem war ich auf der Zelle, der war mit dem auf der Zelle. Und dann erzählt er uns eine Geschichte, also wie oft wir noch, der Kollege, der das vor mir behauptet, wie oft wir zur JVAs gefahren sind, um uns Geschichten anzuhören. Es war immer die gleiche Geschichte, aber immer eine andere Variante. Die Leute denken sich immer was dabei. Und das sind auch so Leute, die melden sich nach Jahren, weil sie zum Beispiel persönliche Vorteile. Ich weiß was, ich weiß, wo er ist, aber dafür müsst ihr mich rauslassen. Ich kann ihn euch bringen.
Und da kommen dann jedes Mal so 1% mehr oder 1% weniger kommt zur Geschichte, dazu wird abgeschält und am Schluss hat man halt dann ein Gebilde, mit dem man auch nichts mehr anfangen kann, weil man nicht weiß, was stimmt und was nicht.
Man muss erkennen, wo ist der Kern der Geschichte? Sind das Tatsachen oder ist das jetzt dazu gedacht? Manchmal vielleicht auch gar nicht in böser Absicht.
Es war auch zu hören, dass viele Leute angeblich Angst hätten, über ihn zu reden. Ist Ihnen das begegnet? Also es ist ja irgendwie, schien mir jetzt auch nachvollziehbar bei einer Person, die so kaltblütig und so brutal und zielstrebig vorgeht.
Ja. Definitiv. Also es gibt auch Leute, die haben heute noch Angst vor Norman. Ehemalige Mittäter, ehemalige Mithäftlinge, mit denen er zusammen in der gleichen JVA einsaß. Auch die Leute berichten uns, dass sie noch heute Angst vor einer möglichen Rache von Norman haben. Zumindest diese Leute trauen ihm zu, dass er zurückkommen könnte, wenn er mitbekommt, dass jemand über ihn redet, dass er dann in Anführungsstrichen Rache nimmt. Die große Frage, die sich immer dann stellt, wenn er jetzt an einem sicheren Ort ist, was er zurzeit auch zu sein scheint, würde er es selber in Erwägung ziehen, diese Sicherheit aufzugeben? Und da kommt natürlich seine Persönlichkeit ins Spiel. Und ich persönlich, der sich jetzt so lange mit ihm beschäftigt hat, würde es zumindest nicht ausschließen wollen, dass er es dann aus einer Emotion heraus tut.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er nicht wieder straffällig geworden ist? Und straffällig hieß ja bei ihm wirklich ja auch extrem auffällige Straftaten, weil extrem brutal.
Das ist auch eine große Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben. Warum ist es uns bis jetzt nicht bekannt geworden, dass er eine Straftat begangen hat, wenn er denn wieder Straftaten begangen hat? Aber dazu ist das nicht in allen Ländern ist es so, dass Fingerabdrücke eine große Rolle bei der Aufklärung von Straftaten spielen. Die DNA-Technik ist sicherlich im europäischen Raum sehr weit verbreitet, aber in anderen Ländern, Südamerika, Afrika, ist es sicherlich nicht der gleiche Standard wie in Deutschland. Und insofern, er ist bis jetzt nicht bekannt geworden durch neue Straftaten, aber das kann man natürlich nicht ausschließen. Wie man generell bei Normen, solange wir ihn nicht haben, können und dürfen wir nichts ausschließen.
Als ganz enge Bezugsperson wurde ja auch seine Mutter genannt und sie soll ihm ja auch beim Ausbruch tatsächlich mitgeholfen haben, hat zumindest Sandra ausgesagt, also bei dem Ausbruch in Deutschland aus dem Gefängnis. Was für einen Eindruck haben Sie von ihr gewonnen und ihre Kollegen und auch das Zusammenspiel mit dem Sohn?
Also die Mutter, die ja nicht mehr lebt, hat sicherlich ihm bei der Flucht aus der JVA Hagen geholfen. Sie hat seine grausamen Taten, sprich dann letztendlich die 5 Morde, negiert. Also das spielte für die Mutter offensichtlich überhaupt gar keine Rolle, dass ihr Sohn ein 5-facher Mörder ist. Sie hat in ihm immer noch den guten Junge gesehen und sie war zu keinem Zeitpunkt bereit, irgendwelche Fragen der Polizei zu beantworten.
Wie hat sie ihm bei der Flucht geholfen?
Da hat sie offensichtlich mit Sandra zusammen dafür gesorgt, dass das Fluchtwerkzeug, was er dann in der JVA Hagen benutzt hat, mit in die JVA gebracht werden konnte. Und es scheint so gewesen zu sein, dass sie auch nach seiner Flucht aus der JVA Hagen vor der JVA am Fluchtwagen auf ihn gewartet hat, zusammen mit Sandra.
Sie soll auch die Waffe besorgt haben, ne?
Das konnte letztendlich nie sicher nachgewiesen werden, aber es wurde seitens der Ermittler damals ganz stark vermutet, ja.
Was auch nicht für jedermann so ganz leicht ist, ne? Da muss man schon auch sich auskennen in der Welt des Verbrechens.
Letztendlich sagen diese Handlungen auch viel über die Mutter aus. Und insofern war es mehr als deutlich, dass diese Frau niemals mit der Polizei zusammenarbeiten oder der Polizei Informationen zu ihrem Sohn geben wird, weil die war mit involviert, zumindest in seiner Flucht. Die hat ihm geholfen und unterstützt. Und wie bereits gesagt, sie hat nur in ihm den guten Jungen gesehen.
Was war in all den Jahren der Moment, wo Sie am ehesten sagen würden im Nachhinein, da hatte ich das Gefühl, da waren wir richtig nah dran?
Da gibt es eine Spur, das war das Jahr 2018. Da hatten wir uns dazu entschlossen, noch einmal massiv an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir waren unter anderem in der Sendung Aktenzeichen XY. Wir haben aber auch weltweit in der Öffentlichkeit nach Norm Volker Franz gefahndet, haben dafür massiv die sozialen Netzwerke genutzt. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass ein Pärchen, beides Polizeibeamte, haben Urlaub auf Curaçao gemacht, waren dort in einem sehr abgelegenen Hotel und haben von dem Hotelzimmer aus in einem Nachbarhaus einen Mann beobachten können, der ihnen aufgrund seines starken Hustens aufgefallen ist. Und weil es so ein abgelegenes Hotel war, hatten diese beiden ein bisschen Langeweile und haben dann einfach mit ihren Smartphones gesurft. Und so sind sie ja auch auf die damalige Öffentlichkeitsfahndung gestoßen, haben also die Fotos von Norman auf ihren Smartphones gesehen und waren beide total überrascht, dass der Mann in dem Nebenhaus, der so stark gehustet hatte, eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit mit Norman hatte. Dabei war eine Frau. Und auch diese Frau hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit Sandra, sodass man vermuten konnte, wenn Norman sich nochmal eine neue Partnerin aussucht, wird er eventuell den gleichen Typ Frau suchen. Und die beiden Kollegen und Kolleginnen haben sich dann an uns gewandt, haben uns dann auch Fotos und eine kleine Videoaufnahme von diesem Mann aus dem Nachbarhaus geschickt. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich die Fotos und das Video gesehen habe, war ich auch der Überzeugung zunächst einmal, das könnte er sein. Genau so würde er nach 20 Jahren, also man muss ja sagen, wir haben ja nur Fotos von 1998 von ihm. Und wie würde er wohl nach 20 Jahren aussehen? Wie verändert sich ein Mensch? Welchen Lebenswandel pflegt er? Welche Gene hat er? Wie wird ein Mensch in 20 Jahren aussehen? Und ich habe diese Fotos und das Video auch Kollegen gezeigt und wir alle waren etwas aufgeregt und waren der Meinung, das könnte er sein, tatsächlich. Und dann haben wir Kontakt über das BKA zu den Kollegen auf Curaçao aufgenommen. Die haben dann erstmal überprüft, wer ist diese Person? Ist die Person da amtlich gemeldet? Was für ein Background hat diese Person? Und letztendlich konnte festgestellt werden, das scheint eine Person zu sein, die halt da wohnt und bei der sich offensichtlich nicht um Norman handelt. Der Mann war sehr kooperativ, war auch damit einverstanden, dass seine Fingerabdrücke genommen werden und die wurden überprüft. Und tatsächlich war es dann nicht Norman Franz. Aber für einen kurzen Zeitraum war es tatsächlich mal so, dass diese Fotos und das Video bei uns den Eindruck hervorgerufen haben, das könnte er sein.
Können oder jetzt sind Sie in Pension, aber konnten Sie gut mit solchen Rückschlägen umgehen? Man ist ja so lange auf der Suche und dann löst sich es in Luft aus, auf.
Eingangs hatte ich ja gesagt, die Frustrationstoleranz muss gegeben sein bei einem Zielfahnder, weil es gibt so viele Spuren, die immer wieder reinkommen, die man mit größtmöglichem Engagement unter Nutzung aller Möglichkeiten, die man hat, abklärt. Und alle Spuren, und bei Norman ist es der Fall so, waren bisher negativ. Und die nächste Spur, die reinkommt, muss genauso wie die erste Spur bearbeitet werden. Also man darf nicht dazu neigen, ach, jetzt kommt eine neue Spur rein, das wird schon wieder nicht sein. Sondern jede Spur muss hundertprozentig abgeklärt werden. Und so ist es nicht nur beim Fall Norman Volker Franz, so ist es bei allen Zielfahndungsfällen. Man muss bereit sein, auch 99 Mal einen Fehlschlag hinzunehmen und davon überzeugt sein, die nächste Spur, die reinkommt, die kläre ich ab. Und dann ist es die 100. und die 100. führt zum Ziel.
Man stellt sich ja Zielfahnder immer so als Jet-Setter vor, der so den Verbrechern über den Planeten hinterherfliegt, so in 80 Tagen um die Welt. Die hatten ja auch so einen Zielfahnder im Nacken. So stellte ich mir das immer ein bisschen laienmäßig vor. Wie weit entspricht das der Realität in Ihrem Beruf? Wie viel ist Büro und wie viel kommen Sie in die weite Welt hinaus?
Also es ist tatsächlich so, man kann sagen, also sicherlich 85% der Zeit verbringt man im Büro, indem man halt Aktenstudium betreibt, soziale Netzwerke auswertet, viel, viel Büroarbeit, viel liest, wie gesagt, dann operative Maßnahmen durchführt, Daten, die man erhebt, auswertet. Also 85% ist sicherlich Büroarbeit. Viele Sachen werden gerade im Ausland, aber auch in anderen Bundesländern, werden über andere Zielfahndungsdienststellen abgewickelt. Wenn es aber erforderlich ist, dann ist es tatsächlich so, dann fahren wir auch hin. Egal, ob es in Deutschland ist, benachbartes Ausland oder in anderen Ländern, Südamerika. Ich selber war im Fall Norman Franz, war ich 6 Tage in Brasilien. Da hatten wir einen Hinweis, dass er sich im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Bolivien aufhält, also da, wo kein Tourist hinkommt. Aha. Und dann sind wir zu zweit nach Brasilien geflogen, haben dort eine sehr, sehr gute, fantastische Unterstützung durch den dortigen Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamtes erfahren, aber auch durch die örtlichen Kollegen in Brasilien, die uns vorbildlich unterstützt haben. Wir haben uns dann in dieses Grenzgebiet begeben, haben alles abklären können und haben tatsächlich auch eine Person finden und lokalisieren können, die eine wahnsinnige Ähnlichkeit zu Norman hatte. Und in dem Fall war es ein Mitarbeiter der UNO, der für ein Kinderhilfsprojekt in dem Gebiet unterwegs war.
Gibt es sowas wie Lieblingsländer für geflohene Verbrecher? Weil bei Norman Volker Franz, so war zu lesen, ging die Reise ja auch nach Portugal, weil damals Menschen, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, nicht ausgeliefert wurden. Gibt es sowas wie Lieblingsländer?
Also Lieblingsländer vielleicht in dem Sinne nicht, aber wir stellen immer wieder fest, dass gerade Menschen, die nicht die deutsche Nationalität haben, in ihre Heimatländer zurückfliehen. Der Türke fliegt zurück in die Türkei, der Iraker flieht zurück in den Iran, der Afghane flieht zurück nach Afghanistan. Also das ist schon sehr auffällig für uns, dass Menschen, die hier bei uns sind und dann hier Straftaten begehen und dann fliehen müssen, dass sie dann sehr häufig den Weg wählen zurück in ihr Heimatland. Und das sind dann auch häufig schwierige Länder für uns. Kann man sich vorstellen, Afghanistan zurzeit so gut wie gar keine politische Zusammenarbeit. Keine politische Zusammenarbeit bedeutet automatisch kaum oder gar keine justizielle oder polizeiliche Zusammenarbeit. Und darum ist es für uns als Polizei, Zielfahnder, sehr, sehr schwierig, Menschen, die zurückgeflohen sind, zum Beispiel nach Afghanistan oder in den Irak. Oder ein weiteres Beispiel zurzeit Russland. Also wir waren mitunter sehr erfolgreich bei der Festnahme von Zielpersonen in Russland, spätestens seit es den Ukraine-Krieg gibt. Gibt es auf politischer Ebene, wie wir alle wissen, sehr große Probleme. Und die politischen Probleme haben natürlich Auswirkungen auf Strafverfolgung. Und darum gibt es zurzeit für uns kaum Möglichkeiten, Zielpersonen in Russland habhaft zu werden.
Und was ist das Lieblingsland für deutsche Straftäter?
Thailand ist eines der Länder, wohin nicht wenige fliehen. Also wo schon oftmals Zielpersonen gefunden worden sind. Woran das liegt? Sicherlich an der Schönheit der Natur, dass es weit weg ist, dass es trotzdem ein Land ist mit einer guten Infrastruktur und wo die Zielpersonen sich erhoffen, dass sie halt dort, wenn man sich abseits von Touristenhochburgen bewegen, kaum auffallen. Da ist sicherlich Thailand eines der bevorzugten Länder.
Jetzt sprechen wir jetzt die ganze Zeit über eine bislang erfolglose Fahndung, aber Sie haben natürlich auch etliche Fälle, wo Sie die Menschen dann fassen. Wie reagieren die Menschen, wenn sie gefasst werden, gerade wenn die so lange auf der Flucht sind?
Also überraschenderweise reagieren viele Zielpersonen nach der Festnahme mit Erleichterung, weil ein Leben auf der Flucht ist einfach kein leichtes Leben. Viele, viele Straftäter planen ihre Straftaten sehr, sehr gut. Aber das Leben auf der Flucht, insbesondere wenn die Flucht spontan erfolgen muss, ist wirklich ein hartes Leben. Also ständig die Angst, entdeckt zu werden. Viele Leute, die wir dann festnehmen oder die durch Dienststellen in anderen Ländern für uns festgenommen worden sind. Und in aller Regel holen wir diese Leute auch persönlich ab, unterhalten uns auf den Rückflügen mit diesen Personen, berichten uns, dass jeder Blick, den einen erreicht, und wenn er eine Sekunde zu lange dauert, die Vermutung auslöst, bin ich entdeckt, hat man mich erkannt. Manchmal ist es ja nur ein T-Shirt, was man anhat, was eine andere Person interessiert, weil die Person denkt, oh, was für ein tolles T-Shirt. Aber selber, wenn man lange von einer anderen Person angeschaut wird, und diese Leute berichten uns dann, dann glauben die, bin ich jetzt erkannt? Muss ich weg? Was mache ich jetzt? Und das ist wirklich eine sehr große nervliche Belastung. Das erzeugt Stress und das berichten uns viele, viele Leute, die sagen tatsächlich den Satz, gut, dass es vorbei ist. Und insbesondere dann, wenn wir diese Leute abholen und die waren in einem Land, wo die Haftbedingungen keine leichten sind. Also Südamerika, Afrika, da haben wir Leute in einem sehr, sehr dramatischen körperlichen Zustand abgeholt, weil die Ernährung, medizinische Versorgung, die Haftbedingungen einfach sehr, sehr schwer sind. Und diese Leute sind einfach nur erleichtert und sagen, gut, dass es vorbei ist, ich will nicht mehr auf der Flucht sein, ich will meine Strafe absitzen, ich will in einem deutschen Gefängnis sein und ich will wieder Kontakt zu meiner Familie haben.
Ja, auch die Notwendigkeit, alle Brücken abzubrechen, das ist...
Das ist es. Auch. Der Mensch ist ein soziales Wesen und wenn man das nicht kann und wenn man das nicht schafft, und das ist enorm schwer, alle Brücken hinter sich abzubrechen, ist es sehr, sehr schwer, eine ruhige Flucht zu haben.
Bei Norman Franz, so wurde das zumindest in der Doku angerissen, besteht ja auch die Möglichkeit oder der Verdacht, er könnte nach Südafrika, nach Johannesburg geflohen sein. Das wurde gesagt, dass er das früher schon mal geäußert hätte und dass er auch Kontakte zu zumindest einer Person in Südafrika hat, einen ehemaligen Knastkumpanen. Für wie plausibel halten Sie das? Ist das was, was von der Polizei verfolgt wird?
Das sind ja Informationen, die durch einen portugiesischen Investigativjournalisten erhoben werden konnten. Und wie bereits gerade schon mal gesagt, also der spricht ja mit Leuten, die mit uns nicht sprechen würden. Die haben mit ihm gesprochen. Daraus ergeben sich Hinweise nach Südafrika. Und die Aufgabe der Zielfahndung ist es jetzt, durch Tatsachen zu untermauern. Gab es diesen Weg für Norman nach Südafrika? War er da? Hält er sich dort auf? Und diese Spur wird sicherlich abgeklärt und überprüft.
Ich muss auch der Fairness halber sagen, dass Sie mir schon im Vorgespräch gesagt haben, dass Sie zu den ganz aktuellen Spuren aus nachvollziehbaren Gründen jetzt auch nichts sagen können. Können Sie sich vorstellen, dass er uns zuhört, wenn das jetzt mal online geht?
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also heutzutage ist ja nichts einfacher als im Internet etwas zu suchen, etwas zu googeln. Und egal, wo Norman sich aufhält, ist natürlich möglich, dass er zu Personen aus seinem früheren Umfeld einfach mal im Internet schaut. Leute, die er kannte. Was macht sein Sohn heute? Was macht seine Frau heute? Sind die als Beispiel in einem Sportverein aktiv? Gibt es eine Homepage von dem Sportverein? Wie auch immer, das ist natürlich durchaus möglich, dass er, wenn er sich sicher fühlt, dass er danach sucht, sprich im Internet googelt, sucht, surft.
Es kann sein, dass er uns zuhört. Sie haben sich auf alle Fälle sehr lange mit ihm befasst. Wie nahe kommt man einem Menschen im Geiste auch, mit dem man sich so lange auseinandersetzt? Haben Sie schon mal von ihm geträumt oder schon mal das Gefühl gehabt, ihn auf der Straße zu sehen?
Nein, das nicht. Ich habe nicht von Norm geträumt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, ihn auf der Straße zu sehen. Aber er ist schon sehr präsent in meinem Berufsleben gewesen. Er ist bis heute noch präsent. Ich denke häufig an ihn, ob man ihn noch findet. Ich bin davon überzeugt, dass er irgendwann gefunden wird, so er denn noch lebt. Es macht einen wesentlichen Teil des Berufslebens aus, aber auch des sonstigen Lebens, weil als Zielfahnder legt man nicht freitags um 16 Uhr irgendwas ab, sondern das ist halt, die Zielperson ist präsent und man kennt das Gegenüber, die Zielperson, sehr, sehr gut, indem man sich so intensiv damit beschäftigt. Man glaubt, dass man den teilweise besser kennt als andere enge Kontaktpersonen von ihm, weil man halt alles über jemanden versucht herauszufinden.
Von den unterschiedlichsten Seiten aus.
Von den unterschiedlichen Seiten. Viele Leute kennen jemanden nur durch den Sport, durch Freizeitgestaltung, wie auch immer. Und wir beschäftigen uns halt mit allen möglichen Seiten einer Person, das gesamte Leben, Wünsche, Neigungen, beruflicher Werdegang, krimineller Werdegang, soziales Umfeld. Und insofern lernt man einen Menschen, eine Zielperson schon sehr, sehr gut kennen, ja.
Wenn Sie ihn hätten, was würden Sie ihn als erstes fragen?
Ich persönlich würde ihn gar nichts fragen. Also ich würde ihn wirklich sehr gerne, wenn er denn gefasst wird, ich würde ihn gerne sehen. Ich würde ihn einfach nur gerne sehen, in die Augen schauen und für mich selber persönlich einfach denken, wir haben dich.
Herr Galinski, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, ein bisschen von dieser Sisyphos-Arbeit zu erzählen, die aber auch sehr, sehr spannend ist und ja sehr wichtig ist. Vielen Dank.
Bitteschön.